Ich konnte natürlich nicht sehen, was passiert. Ich habe dann aber wegen dem Holzboden das Krachzen des Bodens gehört und ich habe gemerkt, okay, wie sein Gewicht gerade in meine Richtung kommt. Und ich habe versucht, noch zu atmen und merke, wie dann er sich runterbückt an mein Bett, an mein Gesicht. Ich rieche dann seinen Atem und spüre dann die Metallklinge des Messers an meinem Hals.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Hallo und herzlich willkommen zu dieser eine Moment. Wir sind zurück und ich freue mich wirklich so, so sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir losgehen, möchte ich ganz ehrlich Danke sagen und auch ein kleines Sorry. Unsere Pause ist leider etwas länger geworden als ursprünglich angekündigt. Hinter den Kulissen gab es einige technische und organisatorische Themen, die leider mehr Zeit gebraucht haben als gedacht. Aber umso schöner ist es, dass ihr jetzt wieder dabei seid. Ab sofort erscheinen die Folgen dieser eine Moment wieder regelmäßig zur gewohnten Zeit und im bekannten Rhythmus, also alle 2 Wochen immer montags. Ihr könnt den Podcast jetzt kostenlos und überall auf allen Plattformen gleichzeitig hören. Ich freue mich auf viele neue Gäste, auf spannende Gespräche und vor allem darauf, diesen einen Moment wieder mit euch zu teilen. Danke für eure Geduld. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Batal bei mir zu Gast. Batal ist 25, lebt in Frankfurt und ist Sänger. Den allergrößten Teil seines bisherigen Lebens hat er aber in großer Angst verbracht. In Angst vor seinem gewalttätigen Vater. Batal wird mir hier von seiner Kindheit erzählen und davon, wie er es mit Anfang 20 geschafft hat, sich aus dieser furchtbaren Beziehung zu lösen. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um häusliche Gewalt und auch sexueller Missbrauch wird thematisiert. Wenn dieses Thema für euch schwierig ist, dann hört diese Folge am besten nicht alleine. Und jetzt geht's los. Batal, der Moment, über den ich heute mit dir sprechen möchte, der passiert am 12. April 2021. Es ist abends, du bist 20 Jahre alt und befindest dich im Keller des Hauses, in dem du mit deinen Eltern und deinen beiden jüngeren Geschwistern lebst. Was machst du da im Keller?
Ich bin da in den Keller gerannt, um die Polizei anzurufen, um die Situation zu schildern, die in der Wohnung passiert ist, nämlich die häusliche Gewalt, die mein Vater ausgeübt hat.
Vielleicht gehen wir direkt in die Situation rein, die du da schilderst. Also was ist in der Wohnung passiert? Warum bist du runtergerannt in den Keller?
Ich kannte es eigentlich gar nicht anders. Es war für mich eigentlich schon mein ganzes Leben, dass mein Vater Gewalt ausgeübt hat. An dem Abend war es aber irgendwie anders. Er war aggressiver, er war gewalttätiger, er war wütender. Und mein Vater hat danach einem Messer gegriffen, um meine Mutter zu töten und mich. Und ich hatte dann irgendwie keine andere Wahl, außer eben das Ende zu setzen und zu sagen, okay, ich muss jetzt die Polizei rufen und da muss jemand kommen und uns helfen.
Ich finde das so krass, dass du das so erzählst, als wäre das für dich normal gewesen in der Zeit so. Wir kommen da jetzt auch noch drauf, warum sich das für dich so angefühlt hat. Vielleicht, um so ein bisschen zu erklären, wie es überhaupt zu dieser Eskalation gekommen ist, beginnen wir vielleicht mal ganz am Anfang. Also du bist geboren im Jahr 2000. Was weißt du über die Beziehung deiner Eltern vor deiner Geburt?
Ich weiß eigentlich gar nicht so viel. Ich weiß nur, dass Mama davon erzählt hat, dass mein Vater und sie sich spontan irgendwie irgendwo kennengelernt haben und es auch gar nicht erwartet haben, dass es in eine Liebesbeziehung geht. Hm. Und erst später dann erkannte meine Mutter, was für eine Art von Beziehung es eigentlich war. Ich weiß nicht, ob, also der Begriff jedem klar ist, aber so Lovebombing, das ist die Art, wenn der Partner oder die Partnerin dich zuschüttet mit Liebe, sei es Geschenke, sei es also Worte, die einfach übermäßig sind. Und genau das hat sie dann abbekommen und sie war glaube ich auch super verwirrt deswegen, hat ihn aber trotzdem geliebt irgendwann mal. Und dann aus der Liebe entstand dann ich, unwissend, also meine Mutter unwissend, dass er eigentlich in einer Ehe steckt und eigentlich verheiratet ist.
Ah. Das heißt, dein Vater hat so ein Doppelleben geführt. Deine Mutter war die Zweitfrau in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Und meine Mutter wusste nichts von der ersten Frau. Hat sie erst erfahren, als ich dann auf die Welt kam.
Und mit der anderen Frau ist er auch, glaube ich, verheiratet und hat auch Kinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau. 4 Kinder sogar, ja. 4 erwachsene Halbgeschwister, die ich habe.
Und am Anfang, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ist das etwas, was man in vielen gewalttätigen Beziehungen kennt, dieses Lovebombing. Er überschüttert deine Mutter mit Komplimenten, mit Geschenken und gibt dann dem anderen Menschen so das Gefühl, die wichtigste Person zu sein. Aber das ändert sich ja dann irgendwann. Also weißt du, wann dein Vater deiner Mutter gegenüber das erste Mal gewalttätig wird?
Ich glaube, das erste Mal, als mein Vater gewalttätig wurde, man muss, glaube ich, auch differenzieren zwischen welcher Art von Gewalttat es ist, ob es psychische oder physische ist. Also ich glaube, die psychische Gewalt, die hat schon während der Schwangerschaft extrem zugenommen, also der Schwangerschaft meiner Mutter mit mir, und wurde dann immer extremer bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann eben auf die Welt kam. Ich habe ihm keinen Gefallen getan, indem ich auf die Welt kam. Und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, wurde die Gewalt nochmal stärker und ich glaube auch physischer, soweit ich weiß. Und ich glaube, so ungefähr als ich 1,5 war, wurde es zur täglichen häuslichen Gewalt.
Kannst du sagen, was du mit psychischer Gewalt meinst, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, auch wenn du da ja noch gar nicht auf der Welt warst?
Mama hat mir so erklärt, dass sie in der Schwangerschaft absolut isoliert wurde. Sie konnte nicht mal sie hat die Familie von ihm nicht mal gekannt gehabt. Also es ist wirklich eine Großfamilie, dies, das. Und sie wurde unterdrückt, sie wurde erniedrigt, sie wurde beleidigt. Und es sind so banale Sachen, es sind Eifersuchtssachen, die danach hochgekommen sind. Also man kennt ja auch Lovebombing, man gibt sehr, sehr viel Liebe. Und dann irgendwann kommen dann so kleine Facetten, so diese roten Flaggen, die eigentlich wehen und man wissen hätte sollen, okay, vielleicht ist es doch nicht der richtige Mann. Und irgendwo aus Liebe übersieht man solche rote Flaggen. Und Mama hat die dann übersehen. Und es waren halt eben so Eifersuchtsspiele, die dann wirklich unnötig waren. Mein Vater hat dann Sachen hochgeholt, die gar nicht mehr relevant waren für sie. Und so hat die Gewalt dann angefangen. Es war wirklich, dass meine Mutter sich dann komplett selbst isoliert hat. Auch mental einfach nicht mehr wusste, was sie machen soll. Und genau, und in so eine Alarmbereitschaft versteckte, während sie schwanger war mit mir.
Ja, es geht da ganz viel auch um Abwertung, ne? Also dem anderen immer das Gefühl zu geben, du stehst ganz weit unter mir und du bist meiner Liebe das gar nicht wert, ne? Um auch ja, so genau. diese Machtverhältnisse so zu zementieren. Wie entwickelt sich das denn dann nach deiner Geburt? Du hast gerade schon gesagt, es hat deinem Vater nicht so gepasst, dass du auf die Welt gekommen bist und jetzt bist du aber nun da. Dann wird's noch gewalttätiger.
Ja, ich glaube, mein Vater, für den war meine Mutter nur eine Affäre. Ich glaube, er hat gar nicht erwartet, dass ich auf die Welt komme, beziehungsweise der größte Wunsch meiner Mutter waren halt eben Kinder und dann hat sie mich bekommen und mein Vater hat mich, also ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Liebe existiert hat zwischen uns beiden, aber mein Vater hat dann eben relativ schnell mit der Gewalt angefangen und dann gab es dann täglich handgreifliche Gewalt, also wirklich, wir sprechen von Schläge, wir sprechen von irgendwann mal auch von Folter und ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe gute Erinnerungen an die Kindheit, aber es ist wirklich, wenn ich mich zurückerinnere, nur schreckliche Gräueltaten, die ich in Erinnerung habe. Es ist, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es, klar, natürlich habe ich gelacht als Kind und klar habe ich mit meiner Mutter auch schöne Zeiten gehabt, aber die Erinnerungen, die wirklich gravierend im Kopf bleiben, sind halt die, in denen ich zuschauen musste, wie meine Mutter blutig geschlagen wird, in denen ich zusehen musste, wie ihr die Nase gebrochen wird, wie sie mit dem blauen Auge mich abholen muss von der Schule. Und das war meine gesamte Kindheit. Und das ist so, das ist das, was mein Vater angerichtet hat im Endeffekt. Ja. Und das halt eben täglich.
Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland leider keine Seltenheit, sondern alltäglich. Das hat unter anderem mit den ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern zu tun. Es gibt ja zu fast allem Statistiken, so auch zu Gewalttaten in Partnerschaften. Und in fast 80% der registrierten Fälle sind die Opfer weiblich. Am häufigsten geht es dabei um die Delikte vorsätzliche, einfache Körperverletzung, gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung. Allein für das Jahr 2023 sprechen wir hier von 168.000 weiblichen Opfern. Und das sind ja nur die polizeilich erfassten Fälle. Man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel, viel, viel höher ist. Batal musste jahrelang mit ansehen, wie seine Mutter Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Etwas, was kein Kind auf der ganzen Welt und auch keine Frau erleben sollte, was euch passiert ist. Ist er dir gegenüber auch so gewalttätig gewesen oder vornehmlich deiner Mutter gegenüber?
Überwiegend meiner Mutter, vor allem weil einfach meine Mutter sich vor mich gestellt hat als Kind und mich immer beschützt hat. Ich glaube, wäre sie nicht gewesen, hätte ich deutlich mehr Gewalt erlebt durch meinen Vater. Ich trage tatsächlich aber auch Narben von seiner Gewalt. Also hier im Gesicht trage ich eine Narbe, indem er mit einem Zollstock, mit dem er davor meine Mutter verprügelt hat, also ein Holzzollstock, der zerbrochen ist, mir ins Gesicht gerammt hat, als ich 3 oder 4 war. Hin und wieder gab's für mich auch natürlich Gewalt, aber ich glaube, die Gewalt, die ich erlebt habe, war überwiegend psychisch. Mhm. Die Isolation, das Zusehen müssen, was er anrichtet. Also heißt, ich musste von Kind auf, ich glaube, die jüngste Erinnerung ist, glaube ich, mit 3, dass ich im Raum sitzen musste. Also hat mich wirklich auch manchmal gezielt dahin platziert im Wohnzimmer, dass ich zuschaue, wie er meine Mutter verprügelt. Und dadurch, also haben sich wirklich seine Worte auch eintätowiert in mein Gehirn, von wegen, schau zu, mein Sohn, so handelt ein richtiger Mann. Also im Endeffekt war das die Lehre meines Vaters, eine Frau zu verprügeln.
Der war noch da stolz auch drauf.
Ja, ja. Also für ihn waren tatsächlich Frauen nichts wert. Also es war wirklich, ja. Es waren Objekte, die für ihn kochen, ihn bekochen. Genau, so hat es sich angefühlt.
Du bist 3, du hast das gerade schon geschildert. Da ist noch was Einschneidendes passiert, denn dein Vater sorgt dafür, dass du von deiner Mutter getrennt wirst, dass sie ihm allein ausgeliefert ist. Weißt du, warum und wie das abgelaufen ist in der Zeit?
Ich weiß nur, dass mein Vater zu der Zeit 2 Restaurants, Gaststuben, ich weiß gar nicht was genau. Also ich glaube, es war sogar ein Dönerladen und eine Gaststube. Und meine Mutter musste zu der Zeit durchgehend dort arbeiten. Also heißt wirklich wie eine billige Arbeitskraft. Also heißt von morgens bis abends dort schuften. Und in der Zeit, ich weiß gar nicht, was er eigentlich was für eine Konsequenz das hätte sein sollen. Aber damit meine Mutter effizienter arbeitet, hat er mich von ihr getrennt und hat mich dann gefahren zu seiner Frau aus der ersten Ehe, zu seiner Ex-Frau und hat mich dort gelassen. Und das für 3 Monate. Und in den 3 Monaten durfte ich meine Mutter nicht einmal sehen. Ich durfte sie nicht anrufen. Ich durfte sie nicht hören. Musste dann von ihm und von seiner Ex-Frau immer wieder hören, oh, schau mal, guck mal, deine Mutter kommt nicht, sie liebt dich nicht. Also irgendwo auch so eine Art von Manipulation, dass ich mich von meiner Mutter löse und vielleicht sogar Selbstgewalt ausübe an meine Mutter. Vielleicht war das Ziel meines Vaters, mich zu indoktrinieren, ja, zu formen.
Aber das als 3-jähriger Junge, du hast ja wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstanden in dem Moment. Dann getrennt von deiner Bezugsperson in einem ganz neuen Umfeld, wo du niemanden kanntest. Das ist ja furchtbar.
Ja, ich glaube, so, es sind zwar nur 3 Monate gewesen.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es irgendwo gravierend war. Ich weiß auch, dass ich danach sehr lange gebraucht habe, bis ich mit meiner Mutter wieder eine Bindung eingehen konnte.
Du hast gerade schon erzählt, dass dein Vater dich als Zuschauer platziert, damit du zusehen kannst, wie er deine Mutter blutig schlägt, wie er ihr die Nase bricht und dir dann auch sagt, ja, so macht das ein richtiger Mann. Welche Gefühle hast du denn deinem Vater gegenüber damals als 3-, 4-jähriger Junge? Weil du kanntest es ja auch gar nicht anders.
Das ist super schwer zu zu benennen, weil ich weiß gar nicht, was in meinem Kopf davor vorging als Kind. Vor allem, weil ich, glaube ich, weiß, dass es für mich Normalität war. Mhm. Ich kannte es nicht anders. Also es war, ich hatte keine Freunde, wo ich hätte wissen können, Väter sind nicht so. Ich habe da als Kind, wie man es kennt, so Disney, keine Ahnung, Disney geschaut. Und es gab dann hier und da Serien, wo man gesehen hat, oh, es gibt glückliche Familien. Und dann dachte ich aber als Kind, dass diese Familien nur existieren, damit man sich daran, also danach sehnt, aber die es eigentlich gar nicht gibt, weil ich dachte, die Familienkonstellation, die ich habe, ist die Normalität für jede Familie in Deutschland oder in der Welt. Also heißt, ich hatte, glaube ich, gar keine großen negativen Gefühle gegenüber meinem Vater, vielleicht nur Angst. Also Angst, was passiert hier? Als Kind, wenn ich das zuschauen musste, bin ich in Schockstarren gekommen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe einfach nur starr drauf geschaut und diese Gewalt einprasseln lassen in meinen Kopf, aber großartig bewegen konnte ich mich nicht. Also heißt, es war Angst, aber gleichzeitig, und deswegen schäme ich mich tatsächlich auch leider, habe ich meiner Mutter als Kind die Schuld gegeben dafür, dass mein Vater gewalttätig wurde. Ich habe zu ihr gesagt, Mama, wieso lächelst du Papa nicht mehr an, damit er dich nicht schlägt. Ja, ich glaube, die Schuld, es ist eine banale Schuldzuweisung, aber ich dachte dann in dem Fall, mein Vater kann kein böser Vater sein und vielleicht ist es einfach die Liebe, die meine Mutter nicht ihm geben kann, die diese Gewalt auslöst. Heißt, ich glaube, ich hatte Hoffnung als Kind. Ich hatte Liebe und Hoffnung für meinen Vater, Angst vor seiner Autorität, Angst vor seiner Macht, aber auch wiederum als Kind dachte ich, das ist normal. Muss man nicht Respekt und Angst vor seinem Vater haben?
Wenn Kinder in einem Umfeld aufwachsen, in dem Gewalt zum Alltag gehört, dann passen sie sich an diese scheinbare Normalität an, egal wie bedrohlich sie ist. Gewalt gehört für sie dann einfach zur familiären Beziehung und sie haben ein ganz anderes Verständnis dafür, was erwartbar und hinnehmbar ist. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass die Erfahrungen dadurch weniger schlimm sind. Viele Kinder entwickeln eine ständige Sensibilität für Stimmung und Spannung und darüber hinaus entwickeln sie verschiedene Anpassungs- und Bewältigungsstrategien, um psychisch zu überleben. Auf drei davon möchte ich ganz kurz eingehen. Die erste ist, sich mit dem Aggressor, dem Gewalttäter, zu identifizieren. Die Gewalt, die ausgeübt wird, wird bagatellisiert, rationalisiert oder legitimiert. Ist doch gar nicht so schlimm, sie hat sich ja auch blöd verhalten, damit war zu rechnen und so weiter. Das klingt erstmal wahnsinnig schlimm und vielleicht auch schwer nachvollziehbar, ist aber ein Zeichen von Angstabwehr und es führt dazu, dass das Kind gefühlt wieder mehr Kontrolle über die Situation gewinnt, in der es ansonsten so ohnmächtig ist. Eine zweite Bewältigungsstrategie ist es, sich der Mutter gegenüber emotional zu verpflichten und sehr früh Verantwortung zu übernehmen, etwa indem man versucht zu vermitteln, zu beruhigen oder die Geschwister zu schützen. Dabei spricht man auch von Parentifizierung, weil ein Kind damit in gewisser Weise Aufgaben übernimmt, die eigentlich Eltern zugeschrieben werden. Andere Kinder reagieren vielleicht eher mit sozialer Abspaltung oder sogar Dissoziation. Soll heißen, sie wirken gleichgültig, berichten weniger über ihr Erleben oder haben nur eingeschränkten Zugang zu eigenen Gefühlen und Erinnerungen. Solche Reaktionen sind psychologische Notfallmechanismen. Sie schützen kurzfristig vor Überwältigung, beeinträchtigen auf lange Sicht aber die emotionale Entwicklung. Ganz grundsätzlich kann ein Alltag, in dem Gewalt als normal gilt, für Kinder schwere Folgen haben. Je früher die Gewalt beginnt, je schwerer und je länger sie anhält, desto gravierender sind die Auswirkungen auf Emotionsregulation, Selbstwert und auch auf spätere Beziehungsgestaltung. Denn wenn wir früh Muster von Ohnmacht, Anpassung oder Gewaltakzeptanz lernen, können die im späteren Leben reaktiviert werden, insbesondere in engen Beziehungen. Also, wenn du das gerade so erzählst, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es zerbricht mir einfach das Herz, das zu hören, dass du das erleben musstest in diesem jungen Alter und dass du dann noch dir heute auch teilweise noch die Schuld gibst. Weißt du, dass du dich schämst, dass du nicht anders gehandelt hast? Du warst ja ein Kind. Also Wie ist das für dich heute, daran zurückzudenken, an das, was du ja damals für normal gehalten hast? Also kannst du dir heute ein bisschen besser verzeihen?
Ich trage, glaube ich, immer noch sehr viel Schuld in mir. Aus dem Grund, weil ich, du hast ja schon das Datum genannt, 2021, ich war 20 Jahre alt. Ich habe bis dato mich nicht getraut, mich gegen meinen Vater zu wehren. Und das bereue ich. Und ich wünschte, ich hätte früher dazwischen gegriffen. Ich wünschte, ich hätte meine Mutter beschützt, so wie sie mich immer beschützt hat. Aber ich konnte nicht. Und ich glaube, heute würde ich ganz anders handeln. Heute ist aber auch ganz vieles anders. Da ist gar kein Hass auf meinen Vater. Da ist eher Frust darauf, dass überhaupt sowas passieren hätte können. Und dann Frust darauf, dass die Gesellschaft wegsieht, dass die Justiz versagt in diesen Fällen. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Frust dabei, dass Gerechtigkeit einfach nicht so existiert, wie man sie eigentlich kennt und sich vorstellt.
Das kann ich sehr gut verstehen, weil ich fühle genau das jetzt gerade als Außenstehender, einfach dadurch, dass du mir das erzählst. Und ich glaube, wenn man da so lange drin gefangen ist in dieser Situation, ist das nochmal was ganz anderes. Wir können ja mal über die Jahre sprechen, die wir jetzt so ein bisschen übersprungen haben. Mhm. Du kommst in die Grundschule und du hast ja gerade gesagt, am Anfang dachtest du, das ist einfach normal, dass Väter Mütter so behandeln. Aber da fängt dann das langsam an, dass du irgendwie merkst, in anderen Familien ist das anders. Erzähl das vielleicht mal.
Ich hatte in den Anfängen meiner Grundschulzeit gar nicht so viel Kontakt mit der Außenwelt. Ich war wirklich, Mama und ich waren ja wirklich isoliert von der gesamten Welt. Hm. Was auch zu erwähnen ist, Mama durfte gar keinen Kontakt zu ihrer eigenen Familie haben. Hm. Also Oma durfte keinen Kontakt haben, ihr Bruder durfte keinen Kontakt zu uns haben. Also heißt, selbst da wurde sie ausgeschottet von der Gesellschaft, und das Einzige, was sie sehen durfte, ist das eigene Zuhause und die Großfamilie meines Vaters. Bei mir war es genauso. Ich durfte nur die sehen, ich durfte nicht viele Freunde haben, ich durfte nicht wirklich leben. Und mit 7, als eben die Grundschule angefangen hat, bin ich der Schule auch dankbar, dass es Schulpflicht gibt, dass wir wirklich da überhaupt, dass wir Kinder gezwungen werden, in die Schule zu gehen und mal kurz ausatmen können von was auch immer zu Hause passiert. Und es gab dann irgendwann Schulprojekte oder sowas derartiges. Und ich konnte dann das als Ausrede benutzen, eben um zu Freunden zu gehen und mit denen Zeit zu verbringen. Und ich glaube, es war 7, mit 7 oder 8, wo ich dann einmal bei einem Freund von mir bin, der jetzt auch mittlerweile mein bester Freund ist, wir kennen uns seit Kinder. Ich war bei ihm zu Hause und sehe zum ersten Mal, wie eine Familie wirklich funktionieren sollte. Wir saßen dann zusammen am Esstisch und alle waren liebevoll. Sie haben mich dann wirklich wirklich reingeholt, als wäre ich Teil dieser Familie, und sehe dann den Vater, der ganz, ganz liebevoll durch die Haare meines besten Freundes geht und wie liebevoll er mit denen redet und wie verständnisvoll er ist zu seinen Kindern und zu seiner Frau. Und da war für mich klar, okay, irgendwas stimmt dann bei mir nicht, weil wie kann das sein, wo ich dachte eigentlich, das ist nicht die Normalität. Und je mehr ich Leute sah und je mehr ich irgendwie auch ein Gespür dafür hatte, außerhalb meines eigenen Verständnisses zu schauen, konnte ich dann auch sehen, oh, da laufen Pärchen Hand in Hand durch die Gegend, da küssen sich welche, da gibt's Liebe, da ist nicht nur Gewalt. Und sowas kannte ich ja nicht von meinen Eltern. Und dann wurde es dann bewusst für mich, okay, ich glaube, ich bin in einer falschen Familie. Und dann war es, ja, da kam die Realisation, glaube ich.
Wie gehst du denn dann in der Schule und auch vor deinen Freunden damit um, wenn du jetzt dieses Gefühl hast, diese Familie ist falsch, meine Familie ist anders? Kannst du da mit irgendjemandem drüber sprechen? Oder ist es im Gegenteil eher so, dass du versuchst, das so ein bisschen zu verstecken vor der Außenwelt?
Ich habe es in den ersten Jahren ganz heftig versteckt, auf die Weise, dass ich, man kennt's doch als Kind, wenn man im Stuhlkreis sitzt, nach den Sommerferien oder nach den Ferien allgemein, man sitzt im Stuhlkreis und alle reden davon, oh mein Gott, ich war hier in Thailand im Urlaub, ich war hier in Spanien im Urlaub, mein Vater hat mir das gekauft und solche Sachen. Also da haben wirklich alle was erzählt und ich saß da und war so, okay, was erzähl ich jetzt? Weil ich kann nur davon erzählen, dass mein Vater meine Mutter verprügelt. Das Einzige, was ich gesehen habe, war kein Meer, sondern ein Blutbad. Und wie gehe ich, also wie erkläre ich meinen Mitschülern, dass ich doch eigentlich auch eine schöne Familie habe, weil ihr habt doch eine schöne Familie, dann darf ich doch auch eine haben. Also habe ich irgendwo, ich will gar nicht sagen, dass ich gelogen habe und ich glaube schon, dass ich gelogen habe als Kind, aber ich glaube, ich habe einfach die Wahrheiten verdreht. Also heißt, wenn ich gesagt habe, keine Ahnung, mein Vater war auf irgendeiner Geschäftsreise, weil die hat er gerne gemacht, dann habe ich eben gesagt, dass mein Vater zurückkam und mir was Schönes mitgebracht hat aus dem Urlaub. Ich bin zwar nicht mitgegangen, aber solche Sachen halt, also banale Gründe, um irgendwie meinen Vater oder meine Familie schön darzustellen, damit ich nicht der Außenseiter bin.
Ich kann es total verstehen, weil man will ja auch dieses Bild irgendwie aufrechterhalten, gerade so Schulzeit, ne, das, man will dazugehören so. Aber ich musste jetzt gerade dran denken, das erinnert mich so ein bisschen an so eine Art Co-Abhängigkeit, wie man das auch manchmal bei Alkoholkranken hat, weißt du, wo die Familie dann versucht, nach außen irgendwie den Schein zu wahren und das alles aufrechtzuerhalten. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das der Fall ist. Ja.
Krass, habe ich noch nie so betrachtet, aber ist es, glaube ich, in dem Fall irgendwie, ja, man versucht es irgendwie zusammenzuhalten, wenn es irgendwie geht. Du fängst in dieser Zeit auch viel an, mit deiner Mama zu sprechen, über all das, was da passiert. Also worüber sprichst du mit ihr? Was fragst du sie?
Ich glaube, so mit 8, als ich 8 Jahre alt war, wurde die Bindung zwischen meiner Mutter immer enger. Ich glaube, ich, dadurch, dass ich eben nicht sehr viele Freunde hatte in der Schulzeit und sie auch nicht haben konnte, war meine Mutter der Ersatz dieser Freundschaften und war dann wirklich meine beste Freundin, mit der ich über alles reden konnte. Ich musste dann auch natürlich Mama fragen, immer wieder, Mama, bist du sicher, dass du nicht die Schuld trägst? Mama, bist du sicher, dass du nicht was falsch gemacht hast? Und indem sie mir dann erzählt hat und die Dynamiken erzählt hat, die ich dann damals auch gar nicht hätte realisieren können. Ich wusste ja gar nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht, was im Schlafzimmer abgeht, was hinter geschlossenen Türen passiert, wenn ich nicht im Raum bin, was passiert, wenn ich in der Schule bin. Und diese Sachen hat sie mir dann anvertraut und ich weiß, es ist vielleicht auch für die eine oder andere Person unverständlich, dass eine Mutter das macht und irgendwo, ich will den Begriff gar nicht reinbringen, weil ich meiner Mutter diese Schuld nicht geben will, die ungewollte Parentifizierung, weil sie eben niemanden hatte. Und ich glaube, ich kann ihr das nicht übel nehmen, weil wir wirklich nur uns gegenseitig hatten. Ja. Und hätten wir nicht miteinander geredet über diese ganzen Sachen, die zu Hause passieren, wären wir daran zerbrochen. Und ich weiß, dass Mama, darüber reden wir heute noch, in wirklich eine ganz schwierige Situation war damals. Also Mama ist mit blauen Augen durch die Gegend gelaufen. Es hat niemanden interessiert. Niemand hat nachgefragt. Ich bin mit Wunden durch die Gegend gelaufen. Das hat auch niemanden interessiert damals. Und da hat man eben auch gute Ausreden finden können. So, ja, ich bin gegen den Türrahmen geknallt. Ich bin auf den Boden geklatscht. Ja, Mama und ich konnten uns eben das geben.
Ihr hattet nur euch. Das muss man ja ganz klar so sagen.
Hi, ich bin Jochen Schropp. In meinem Podcast Happy Life gehe ich der Frage nach, was ein glückliches und erfülltes Leben wirklich ausmacht. Ich spreche mit ExpertInnen über mentale Gesundheit, Beziehungen und persönliche Weiterentwicklung. Und natürlich teilen meine Gäste und ich auch unsere eigenen Erfahrungen. Bei uns bekommst du neue Perspektiven, praktische Impulse und Momente, die nachwirken. Happy Life mit mir, Jochen Schropp, erscheint immer donnerstags bei Podimo und da, wo du auch sonst deine Podcasts hörst. Ich freue mich, wenn du reinhörst.
Das ändert sich dann 2009. Deine Mutter wird wieder schwanger. Du bist damals 9 Jahre alt. Wie reagiert dein Vater auf diese Schwangerschaft?
Um das erklären zu können, glaube ich, muss ich einen Fakt dazugeben, dass mein Vater, ihm hat's nicht gepasst. Also heißt, ich wurde immer wieder von ihm selbst als Bastard bezeichnet. Also ein uneheliches Kind. Und als er dann erfahren hat, dass es ein Mädchen sein soll, hat die Gewalt auf die extremste Weise zugenommen. Mein Vater hat immer wieder klar und ausdrücklich gesagt, dass er kein Mädchen möchte. Er hat es klar gemacht. Für ihn war es eine Schande, dass sie eben ein Mädchen gebären soll. Und in der Zeit habe ich dann, wir haben eine Maisonette-Wohnung gewohnt und im Obergeschoss war es eine Ebene, das
das Doppelbett meiner Eltern war in der einen Ecke und mein Bett war in so einer Dachschräge, auch auf der gleichen Ebene, also heißt, wir waren im gleichen Raum, in der Dachschräge reingeschoben und ich lag da drin und ich habe dann jede Nacht miterleben müssen, wie mein Vater meine Mutter vergewaltigt, wie er meine Mutter foltert, sie mit einem Seil festbindet, auspeitscht, mit einem scharfen Messer ihr Schnitte auf der Haut zugefügt hat. Also solche Sachen musste ich mitkriegen, miterleben. Natürlich lag ich im Bett und habe die Augen zugehabt und so getan, als würde ich schlafen. Mhm. Ich habe dann versucht, wie ich es immer getan hatte oder beziehungsweise gelernt hatte, durch diese Gewalt, die ich erlebt habe, so zu tun, als wäre ich tot, als wäre ich nicht existent. Ja. Einfach Augen zu, langsam atmen, so tun, als gäb's mich nicht, damit mein Vater nicht realisiert, da gibt's noch jemanden, vielleicht übe ich noch Gewalt an ihn aus oder vielleicht verdoppel ich die Gewalt an seiner Mutter. Ich habe aber dennoch mitgekriegt dann eben, was er alles gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das sein Plan war, ob das hätte so sein sollen. Und es ging dann eben wirklich jede Nacht. Und es waren die brutalste Art von Gewalt, die ich beziehungsweise auch kein Kind dieser Welt jemals erleben sollte. Und dann auch hilflos, weil ich dann einfach nichts ändern konnte. Und dann darf man eben nicht vergessen, dass meine Mutter hochschwanger war. Also irgendwann mal auch zum hochschwangeren Zeitpunkt hat er mit dieser Art von Gewalt nicht aufgehört. Ganz anders sogar, es wurde dann immer schlimmer. Also heißt, wir hatten zwar täglich diese Art von Gewalt, beziehungsweise die ich miterleben musste, die ist dann wirklich zugenommen, dass dann mehrere Art von Folter und Gewalttaten dann jede Nacht dazugekommen sind. Und eine Situation, an die ich mich erinnern kann, weil die mich dann betroffen hat, ist, dass in dem Moment, wo meine Mutter irgendwann mal, nachdem er die Vergewaltigung vollendet hatte, aufs Klo gegangen ist, hat mein Vater realisiert, dass ich existiere in diesem Zimmer.
Ja.
Und er hatte davor mit dem Messer an dem Körper meiner Mutter gespielt. Und ich konnte natürlich nicht sehen, was passiert. Ich habe dann aber wegen dem Holzboden das Krachzen des Bodens gehört. Und ich habe gemerkt, okay, wie sein Gewicht gerade in meine Richtung kommt. Und ich habe versucht, normal zu atmen und merke, wie dann er sich runterbückt an mein Bett, an mein Gesicht. Ich rieche dann seinen Atem und spüre dann die Metallklinge des Messers an meinem Hals. Und über diese gesamte Nacht und über mehrere Nächte ging es dann so, dass er mit dem Messer an meinem Hals stand. Und meine Mutter, die dann hochschwanger aus dem Bad rausrennt und sich auf mich wirft, um mich zu schützen, damit er mir nichts tut. Und in dem Zeitraum eben bis zur Geburt gab es diese Art von Gewalt und immer wieder auch Drohungen, also Morddrohungen, Mordvorstellungen. Und auch wenn ich mal zum Beispiel zur Schule ging, hat er meiner Mutter erzählt, dass er mich umbringen lassen würde. Und danach erst meine Mutter, damit sie zusehen muss und leiden muss. Also wirklich die perfidesten Pläne und Träume, die er hatte für uns.
Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber jetzt ist die Gewalt ja auf einem ganz neuen Level, wie du es gerade gesagt hast. Ich fürchte, ich kenne die Antwort auf die Frage schon, aber ich muss sie trotzdem stellen. Bekommt das niemand aus eurem Umfeld mit, also aus eurem direkten Umfeld, Nachbarn, auch in der Schule zum Beispiel? Deine Mutter geht ja wahrscheinlich zu Ärzten während der Schwangerschaft.
Nee, wir haben sogar noch ein Bild davon, wie meine Mutter meine Schwester mit einem blauen Auge entbunden hat. Keiner hat's hinterfragt. Nicht mal die Ärzte haben gefragt, ob sie Hilfe braucht. Es war nicht mal diese Art von, mittlerweile habe ich gehört, das ist der Fall, dass Ärzte auch mal hinterfragen, aber nicht direkt. Ja. Damals war es nicht der Fall. Und auch die Nachbarn hat's nicht interessiert. Was ich gar nicht verstehen kann, weil das Fenster zum Beispiel manchmal offen war, er rumgeschrien hat, da wären ja schon Alarmglocken hochgegangen, da hätte ich ja direkt die Polizei gerufen, als Nachbar hätte ich das gehört. Oder auch das Trampeln. Also das Trampeln, die Nachbarn unter uns hätten es doch hören können.
Ja.
Aber auch das ist nicht passiert. In der Schule hat man gesehen, wie ich habe tagelang ja nicht schlafen können. Also ja. Es, wir waren ja tagelang wach. Man hat gesehen, wie ich übermüdet war. Auch dann hat niemand das hinterfragt. Man hat nicht hinterfragt, wenn ich mal ruhig wurde oder man, also ich, da, das, vielleicht ist es zu viel verlangt. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht wirklich zu viel verlangt ist. Aber irgendwo hätte ich doch mir gewünscht, dass irgendjemand irgendwas macht. Weil wo ist denn die Zivilcourage geblieben, wenn du Schreie hörst, nicht da direkt einzugreifen? Okay, wenn du dich selbst nicht in Gefahr bringen willst, geh nicht dazwischen, ruf die Polizei an. Die muss doch irgendwas machen können. Ja, und so waren wir alleine, immer noch. Und dann, als meine Schwester auf die Welt kam, dann waren wir halt zu dritt und mussten in Angst leben.
Wie denkst du heute über die Menschen aus eurem Umfeld, die das ja gesehen haben müssen, die aber trotzdem geschwiegen haben?
Ich kann nicht schlecht von ihnen denken. Ich weiß nicht, was bei ihnen passiert.
Mhm.
Jeden zweiten Tag wird eine Frau in Deutschland ermordet.
Ja.
Jedes vierte Kind ist in Deutschland betroffen an häuslicher Gewalt. Wir haben Zahlen von über 250.000 Betroffene und die Dunkelziffer kennen wir gar nicht mal.
Ja.
Was ist, wenn diese Haushalte sowas auch erlebt haben? Was ist, wenn es Trigger sind? Was ist, wenn das und das? Es sind so viele Fragen, die mir im Kopf durchgehen. Ich kann aber niemandem böse sein, weil die Gesellschaft hat dieses Tabu. Und solange wir dieses Tabu haben, können wir es nicht gelöst bekommen und wissen wir nicht, wie wir mit diesen Themen umgehen. Und ich glaube, ich will mir nicht vorstellen, was in anderen Haushalten passiert.
Ich muss jetzt sagen, dass ich das sehr bewundernswert finde, dass du das so sehen kannst, weil ich glaube, die Gefahr besteht natürlich, dass man bitter wird, ne? Und dass man irgendwie keinem Menschen mehr vertraut. Also das so sehen zu können, ist ja irgendwie auch ein Geschenk. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir da heute drüber sprechen, damit wir darauf aufmerksam machen. Du hast ja erzählt, dass ihr eigentlich als Umfeld nur die Familie deines Vaters habt, weil das sind die einzigen, mit denen ihr Zeit verbringen dürft. Die kriegen das ja auch mit. Wie reagieren die denn da drauf?
Also eines vorweg, ich möchte das nicht auf Kultur bringen, also auf Kultur ziehen.
Stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Häusliche Gewalt passiert in jeder Sozialschicht, egal wie viel Geld du hast, egal aus welcher Kultur du stammst. In der Familie meines Vaters war das eben leider generationell weitergegeben worden. Der Vater meines Vaters hat Gewalt ausgeübt und jede Art von Mann in dieser Familie hat Gewalt an seine Frau ausgeübt. Weil einfach, nochmal um zu betonen, nicht wegen der Kultur, sondern weil für diese Männer die Frau eben nichts wert war. Die Frau musste sich unterordnen. Mhm. Die Frau hat, wir reden noch leider so von ein bisschen Steinzeitgedanken, dass eben eine Frau nicht die gleichen Rechte hat. Und diese toxische Maskulinität, die sie eben an den Tag gelegt haben, die hat sie natürlich auch so in den Köpfen festgesteckt von den Frauen, die das erlebt haben. Ja. Für die war es dann so, ja, aber das ist mein Ehemann, er liebt mich ja. Der will mir einfach nur was beibringen. Und es ist so banal, also ich bin keine Frau, ich kann es nicht nachvollziehen, aber dann, dass man sich so unterdrückt fühlt, dass man es annimmt, dass man unterdrückt ist, weil es muss doch gut sein. Genauso wie ich als Kind gedacht hatte, mein Vater liebt mich doch eigentlich, deswegen passiert es hier gerade alles. Und die Kommentare, die dann kamen, waren dann eben zu mir zum Beispiel, das ist dein Vater, das ist normal. Das ist seine Art von Liebe, er kennt es nicht anders. Du musst es akzeptieren, das ist dein Vater, du darfst nicht dazwischen gehen. Du musst Respekt vor deinem Vater haben. Also ich darf mich nicht wehren und solche Sachen. Zu meiner Mutter waren es dann Kommentare wie, ja, ist doch dein Ehemann. Sowas darfst du gar nicht erzählen. Darüber darfst du eigentlich gar nicht reden. Solche Sachen kommen dann so. Und wenn sie halt dann mit einem blauen Auge zu sehen war oder mit einer aufgerissenen Lippe, dann wurde das gar nicht thematisiert. Und wenn es dann thematisiert wurde, dann war es dann so, du musst jetzt still sein. Du bist die Frau, du hast kein Mitspracherecht.
Ja. Ich glaube, es ist ein ganz, 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 ganz elementar wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das Problem sind nicht unbedingt Religionen oder Kulturen, sondern es sind patriarchale Weltbilder. Es sind Männer, die denken, dass Frauen ihnen gehören, dass sie über Frauen stehen. Und das kann ein Ali sein, es ist aber auch ganz oft ein Herbert. Und das siehst du ja auch einfach in den Kommentarspalten bei Social Media, 100%. Was Männer da schreiben, unterschiedlicher Herkunft. Und das ist eben das eigentliche Problem, über das wir sprechen müssen. 2018, da bist du ungefähr ja volljährig und du bereitest zusammen mit deiner Mutter einen Rucksack vor für den Fall, dass ihr fliehen müsst beziehungsweise könnt, dass ihr die Chance dazu habt. Was packt ihr alles in diesen Rucksack?
Also wir haben die einfachsten Sachen in den Rucksack gepackt. Also heißt hier Kleidung, ganz wenig Kleidung, vor allem aber Medikamente, Reisepass, Pässe und Geburtsurkunden. Das waren also wirklich die ganz wichtigen, also Impfpass und solche Sachen natürlich auch. Also wirklich die wichtigsten Sachen, dass wir mit wenig Dingen unseren Weg der Freiheit laufen können. Wir hatten natürlich aber auch, wir hatten ja mit 8 schon angefangen, intensiv darüber, über solche Sachen zu reden, als ich 8 war. Und es ging dann eben bis dahin, dass wir schon immer den Traum hatten zu flüchten. Also wir hatten uns das ausgemalt, wir hatten uns einen Plan gemacht. Wir wussten nur nicht, wie wir den Plan ausüben. Und genau das, unser Ziel war dann eben, wir packen schon mal vor. Und wenn irgendwas Gravierendes passiert, direkt danach würden wir unsere Sachen nehmen und schnell rausrennen und Schutz suchen. Und das war dann unser Notfallkoffer.
Ja, und eines Morgens ist es dann soweit, dass ihr den Notfallkoffer braucht. Ihr wollt abhauen. Wie geht ihr vor? Wie haut ihr ab?
Oh Gott, ich finde es immer noch schlimm, darüber nachzudenken, weil du erwartest Hilfe, du erwartest Schutz und bekommst genau das Gegenteil. Wir sind nämlich dann am Morgen mit ganz wenig Schlaf wieder mal bei meinem Vater die Tyrannei die ganze Nacht durchgezogen hatte, haben meine Geschwister an den Händen gepackt und sind aus der Wohnung gegangen, als er schlafen war, mit den Taschen und sind wir direkt zur Polizei gegangen. Mhm. Und als wir bei der Polizei waren, wurden wir relativ schnell aufgenommen vom Kommissar und wir schildern ihm die ganze Situation. Und natürlich, also man muss sich so vorstellen, das erste Mal über häusliche Gewalt zu reden mit einer fremden Person.
Ja.
Wir haben ausgeholt. Wir haben wirklich den Anfang bis zum Ende erklärt, bis 2018 erklärt. Und er hat natürlich zugehört und dafür kann ich ihm dankbar sein. Also er hat wenigstens das Ohr gehabt, zuzuhören und hat auch ein bisschen mitgeschrieben hier und da und meinte dann so, okay, wir können nicht viel machen. Und dann waren wir verwirrt von wegen, wie, ihr könnt nichts machen, ihr seid doch die Polizei, der Freund und Helfer, wieso könnt ihr nicht helfen? Und er meinte dann so, ja, also was wir machen könnten, ist halt eben eine Anzeige zu erstatten. Mhm. Okay, und dann? Ja, dann hat er die Anzeige und wir sind trotzdem nicht in Freiheit, wir haben trotzdem keinen Schutz. Also ja, das ist richtig. Also müssten wir wieder zu ihm zurück. Und also ja. Und er wird gar nicht von der Wohnung verwiesen. Nee, wird er auch nicht. Also solche banalen Sachen, wo ich mir dachte so, aber wieso gehe ich dann zur Polizei? Wieso hilft mir die Polizei in dieser Situation nicht? Und uns war dann klar, es gibt Frauenhäuser.
Ja.
Und Frauenhäuser helfen ja Frauen aus eben gewalttätigen Beziehungen beziehungsweise aus häuslicher Gewalt oder patriarchaler Gewalt. Und wir meinten dann zum Kommissar, kannst du uns bitte zum Frauenhaus bringen oder das Frauenhaus anrufen. Es war ein Sonntag. Er meinte dann, Frauenhäuser haben an einem Sonntag geschlossen.
Was?
Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Das stimmt nicht. Frauenhäuser haben durchgehend offen.
Es hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Also es ist ja nicht so, dass sonntags keine Gewalt stattfindet. Das ist ja Quatsch.
Für den Polizisten war es dann aber egal. Und heißt, wir konnten nicht ins Frauenhaus und wir haben uns geschlagen gegeben. Mit unseren Taschen sind wir wieder zurück zum Peiniger, zu meinem Vater, in die Wohnung der Gewalt und haben dann die komplette Hoffnung verloren, die wir hatten und uns dachten, okay, das erste Mal, dass wir jetzt die Freiheit suchen und dann gibt's die eigentlich gar nicht.
Wie hast du es geschafft, in dieser Zeit der Hoffnungslosigkeit nicht durchzudrehen? Was hat dir Halt gegeben?
Hätte ich meine Mutter nicht gehabt, wäre ich an dieser Art von Gewalt kaputt gegangen. Meine Mutter hat die doppelte Form der Liebe mir zurückgegeben, die mein Vater mir nicht geben konnte. Also sie war für mich Vater und Mutter zugleich. Dann hatte ich eben natürlich auch meine Geschwister, die ich sehr, sehr liebe. Und diese Familienkonstellation hat mir dann eben auch geholfen. Aber der hauptsächliche Halt, ich muss leider auch darüber sprechen, dass eben häusliche Gewalt die mentale Psyche kaputt macht. Absolut, ich war in einer extrem schweren Depression, die ich mich nicht getraut hatte zu behandeln. Weil wenn ich zum Arzt gehe und darüber spreche, dass ich häusliche Gewalt erlebe als Minderjähriger, dann kommt das Jugendamt. Was passiert, wenn das Jugendamt kommt? Die Gewalt nimmt vielleicht noch mehr zu. Was ist, wenn meine Mutter sterben würde? Also heißt, habe ich alles in mich reingefressen, habe nicht darüber geredet und kann mich glücklich schätzen, dass meine Mutter mich mit 7, auch wenn mein Vater sich dagegen gestellt hatte, mich mit 7 zur Musik gezwungen hatte. Ich habe damit Violine angefangen gehabt und habe mich dann rasant schnell weiterentwickelt mit der Musik und wusste dann, okay, Musik heilt mich auf diese Weise, wie Worte mich niemals heilen könnten. Mhm. Ich kann darüber singen und schreiben, was mir widerfährt, ohne es jemals wirklich thematisch klar zu benennen. Und habe dann sozusagen Musik angefangen und habe eigene Musik dann gemacht und eigene Musik rausgebracht und habe dann irgendwo irgendwie versucht, über meine Erfahrung zu sprechen. Musik hat mich vor noch schwerwiegenderen Problemen gerettet.
Jetzt kommt es zu was glaube ich in vielen Familien, in denen es Schwierigkeiten gibt, wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, nämlich Corona. Die Schulen sind zu. Die Kindergärten sind zu. Wie wirkt sich das bei euch zu Hause auf die Situation aus?
Gott, Corona war schrecklich. Mhm. Heißt, meine 2 jüngeren Geschwister waren durchgehend zu Hause. Mussten durchgehend mitkriegen, wie mein Vater seine Machtspiele spielte. Mussten sehen, wie seine Gefühle schwankten die ganze Zeit. Also heißt, sie waren viel eher betroffen, als wir es dann waren in dem Zeitpunkt. Mama hat gearbeitet tagsüber, ist dann nach Hause gekommen, musste kochen. Also in der Zeit von Corona, aber auch davor, wurden wir intensiver zusammengeschweift als Familie, obwohl wir es ja nicht wollten mit meinem Vater. Und obendrauf war es halt eben so, dass wir schon von vornherein für meinen Vater in seinen Augen Sklaven waren. Und wir das auch unser ganzes Leben schon waren. Also wir haben wirklich nur gelebt, geatmet, gearbeitet, Sachen gemacht für meinen Vater. Und in dem Zeitpunkt mit Corona wurde es noch intensiver. Auch meine Geschwister wurden zu dieser Art von Sklaverei gezwungen. Ich kann es gar nicht erklären. Und es ist so wirklich, Corona hat so viel verschlimmert bei uns zu Hause, weil mein Vater wirklich zunehmend zu Alkohol gegriffen hatte dann noch.
Ach, und dann auch noch, okay.
Er hat schon früher angefangen gehabt, aber da wurde es immer mehr und mehr, wo er wirklich dann extrem viel getrunken hat und dann es eine ganz andere, neue Form von Gewalt gab. Also es heißt wirklich, wir haben gespürt, wenn er durch den Raum gelaufen ist und wenn wir nicht im Raum waren, wenn er gerade auf die Toilette gegangen ist. Wir haben es gespürt, wenn seine Füße den Boden berührt haben. Wir haben gespürt, wenn seine Emotionen kippen und er gerade wütend wird, indem er einfach faucht. Oder hier das Essen schmeckt ihn nicht und er faucht dann. Und also wir waren in durchgehender Alarmbereitschaft und wir haben wirklich jede einzelne Bewegung nochmal neu interpretieren müssen. Und das war die Corona-Zeit von uns.
Und dann kommt im April 2021 dieser entscheidende Moment, über den wir schon ganz kurz am Anfang gesprochen haben. Was passiert an diesem Tag?
Am 12. April 2021 hat sich die Gewalt wirklich überspitzt. Also meine Mutter hatte in der Zeit eine Woche lang die Küche eigenständig renoviert. Also wirklich eigenständig. Die hat gesägt, die hat gemacht. So wie die starke Frau, die ich halt eben kennenlernen durfte. Und mein Vater hat irgendwas nicht gepasst. Und ich weiß nicht, was es war. Mein Vater hat dann eben ist dann in die Küche gegangen und hat Provokationen gesucht. Er hat dann schnippische Wörter hier und da hinterlassen. Mhm. Er hat sie beleidigt, hat sie erniedrigt. Und sie hat natürlich nicht reagiert, weil sie wusste, dass er sucht gerade nach Provokation. Er will halt Gewalt ausüben. Und ich glaube auch natürlich, dass er eben in seinem männlichen Stolz gekränkt war, dass eine Frau das macht, was ja eigentlich das Rollenbild eines Mannes ist. Weil wie er renoviert die Küche nicht, wie er sägt und hämmert da nicht rum. Mhm. Und ich glaube, das war das, was ihn provoziert hatte. Und er ist dann auf meine Mutter losgegangen in der Küche und hat sie versucht zu würgen. Mhm. Und sie hat sich dann immer wieder versucht zu lösen von ihm, bis dann auch meine zwei kleinen Geschwister, die sich in meinem Zimmer versteckt hatten, unter der Bettdecke bei mir zu sein, und Schutz zu sein, sind dann irgendwann aufgestanden, sind gerannt zu meinem Vater in den Flur und haben geschrien, Papa, bitte tu Mama nicht weh. Und mein Vater lacht dann zynisch in dem Moment und reagiert so auf eine Weise, wie, ich kann es nicht erklären, es war die ekligste Weise aller Zeiten. Es war so mit so einem hasserfüllten ich will es gar nicht so benennen, aber so einen psychopathischen Blick, so ein, als wäre er in einer Manie, als wäre er ausgetauscht, obwohl ich ja die Gewalt eigentlich nur so kannte, war das wie wirklich, als hätte er keine Seele mehr. Und in dem Moment sagt er dann so zu meiner Mutter, siehst du, was du den Kindern antust, als wäre nicht er der, der die Gewalt ausübt. Und beschuldigt dann wieder meine Mutter. Und ich pack dann meine Geschwister, schick die wieder in mein Zimmer. Und in dem Moment greift dann mein Vater nach dem Messer und möchte meine Mutter umbringen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich in immer einen Schockstarren kam, wenn die Gewalt Ausübung kam, weil ich mich einfach nicht bewegen konnte. Und in dem Moment, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich konnte nicht dazwischen gehen und ich wusste aber, es muss jetzt enden. Ich konnte nicht mehr. Meine Psyche hat es nicht mehr mitgemacht. Ja. Ich war so kaputt. Ich bin dann runtergerannt in den Keller, nicht um die Familie zu verlassen. Ich hätte selber nicht gehen können ohne meine Familie. Und meine Mutter hatte in dem Moment super viel Angst. Und während ich im Keller war, hat sie mir dann erzählt, dass sie dann den Mut gefasst hat, sich wirklich zu wehren. Und sie hat meinen Vater dann an den Handgelenken gepackt, ihn nach hinten geschubst und ihn angeschrien und gesagt, raus, raus aus meiner Wohnung. Und während dieser Zeit, während das passiert, während sie sich wehrt und es schafft, sich von ihm zu lösen, habe ich die Polizei gerufen und die Polizei, also die Situation geschildert, bin dann hochgerannt und habe dann gesagt, die Polizei wird kommen. Und ich weiß gar nicht, es ist so viel passiert. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was genau alles passiert ist. Ich weiß nur, dass ich dann im Türrahmen zu meinem Zimmer stand und mein Vater dann mit dem Messer auf mich zugerannt ist und mir gedroht hat, mich umzubringen und mich umbringen wollte. Ich wusste auch, dass er es durchgezogen hätte und hat dann sich mit dem ganzen Gewicht auf mich versucht zu werfen und in dem Moment ist meine Mutter dazwischen gekommen und hat sich wieder dazwischen gestellt, damit nichts passiert und dann hat er eben nochmal gedroht und betont, er würde uns das Leben nehmen, egal, koste es, was es wolle, er würde jemanden engagieren, um uns zu finden, uns zu töten und genau in dem Moment, wo er eben die Gewalt wirklich zur Eskalation bringen wollte, hat es geklingelt, die Polizei kam, er ist dann ins Badezimmer gerannt, hat sich schick gemacht oder keine Ahnung, was es war, als die Polizei da war, weil er wie ausgetauscht und hat in einem Hochdeutsch geredet, was ich bisher noch nie gehört hatte von ihm. Er hat den braven Vater gespielt und so getan, als wäre das nie passiert, was gerade passiert war. Und genau auch dort hat die Polizei zwar geholfen im Sinne von, die physische Gewalt ist zu Ende gegangen.
Ja.
Die Polizei hat ihn mitgenommen, hat einen Wohnungsverweis bekommen, aber die Polizei hat uns auch dann gefragt, was wollen sie? Was sollen wir machen? Dann waren wir so, ist das nicht ihre Arbeit, das zu entscheiden? Weil können wir leider, also was sollen wir jetzt machen? Und dann wurde eben Anzeige erstattet, alles drumherum. Und die Polizei meinte dann so, dass sie viel nicht machen können. Also der Oberkommissar meinte das, dass ihnen die Hände gebunden sind. Und dann bin ich dann sauer geworden, hat den Oberkommissar angeschnauzt von wegen, wollen Sie uns erst helfen, wenn einer von uns tot ist?
Ja.
Und seine Antwort war dazu, ja, erst dann können wir auch wirklich was machen, weil wir dann handfeste Beweise hätten. Und dann war uns klar, okay, Gerechtigkeit gibt's nicht, wir müssen uns alleine also eigenständig drum kümmern und haben dann wochenlang uns bei verschiedenen Stellen gemeldet, damit diese Stellen miteinander kooperieren, damit wir genug Schutz haben, dass 6 Monate keinen Platzverweis bekommt, dass er nicht zu uns kommen kann, uns nicht aufsuchen kann und solche Sachen.
Aber in dem Moment, wo ihr Hilfe braucht und die Polizei kommt und die sagen euch, ja, wir können ja eigentlich nichts machen, also wie fühlt sich das dann an? Wahrscheinlich, als ob ihr was falsch gemacht habt, oder?
100%. Also die Polizei ja. hat uns auch fühlen lassen, als wären wir die Schuldigen gewesen. Als wäre die Gewalt nicht gravierend genug, dass wir sie von ihrer Arbeit gestört haben.
Ja, ja, ja.
Und so hat sie es angefühlt. Und es, ja, also die haben dann auch meine Mutter grob behandelt. Man hat die blauen Flecken überall auf dem Körper gesehen. Die haben dann Bilder gemacht, dies, das und so. Aber es war so eine grobe Behandlung, wo man sich denkt, so Gott, wir hätten uns doch nur Empathie gewünscht.
Ja.
So sind wir schon wieder schuld daran, dass mein Vater der grausamste Mensch meines Lebens ist.
Aber du hast ja gerade gesagt, deine Mutter hat sich zum ersten Mal richtig gewehrt. Du bist auch zum ersten Mal aktiv geworden, hast die Polizei gerufen. Auch wenn dann in dem Moment jetzt nicht sofort das passiert, was ihr euch gewünscht hättet. Dein Vater wird erstmal mitgenommen. Das ist ja schon mal gut. Ihr seid dann erstmal in Sicherheit. Spürst du an diesem Tag schon, dass das jetzt der Wendepunkt sein könnte, auf den du so lange gewartet hast, auf den ihr so lange gewartet habt?
Ich glaube schon. Irgendwo, also wir saßen, ich weiß noch, dass wir aus Angst das Zimmer meiner Geschwister nicht mehr verlassen haben. Wir saßen zu viert dann auf dem Teppich, haben uns festgehalten, haben geweint. Gegen 20.57 Uhr kam die Polizei am 12. April 2021. Also gegen 21.30 Uhr saßen wir da wirklich da und haben die ganze Nacht nachgedacht und wussten nicht, was wir machen sollen. Und haben überlegt, okay, wir sind jetzt frei. Und dann war die Frage, was sind wir es wirklich? Und dann wurde klar, also wir hatten natürlich so einen Hoffnungsschimmer, da war es wirklich ja. So, oh wow, wir haben es geschafft, wir haben das. Aber was passiert jetzt? Wird er mehr Gewalt ausüben? Werden wir getötet? Wird er irgendjemand engagieren, um uns zu töten? Und was wird die Familie machen? Und dann hat eben die Zeit der unfreien Freiheit begangen, weil irgendwo waren wir frei, aber die psychische Gewalt hat nie geendet. Die ging noch weiter.
Ihr habt es geschafft mit ganz viel Arbeit, mit ganz vielen Ämtern, mit ganz viel Rennerei, Kontaktverbote, Platzverweise, dass er sich euch eben nicht mehr nähern darf. Man muss wirklich das leider so sagen, dass ihr euch den Schutz selbst erkämpfen musstet. Die Behörden haben euch da nicht so geholfen, wie sie es hätten machen sollen.
Ja.
Aber du hast es gerade schon angedeutet, es endet damit nicht. Er lässt euch nicht in Ruhe.
Ja. Ach. Er selber hat nicht viel machen können, weil er eben nicht durfte,
ja.
Aber seine gesamte Familie hat uns dann heimgesucht, jeden Tag. Einer seiner Brüder ist dann zu uns gekommen, hat das Kuckloch an unserer Tür ausgeschraubt, hat uns belästigt mehrere Stunden lang. Ein anderer ist uns hinterhergefahren, hat meine Mutter bei der Arbeit belästigt, ist zur Arbeit gefahren. Also solche Sachen, das sind wirklich banale Gründe, sind zu uns nach Hause gekommen. Wir haben sie einmal reingelassen, die Familie. Und die haben dann uns erklärt, dass wir sowas nicht machen sollen und zurück zu ihm gehen sollen. Das ist der Ehemann, das ist der Vater. Mhm. Und wir sollen nicht so respektlos sein. Der Stolz der Familie geht kaputt. Die Ehre der Familie geht kaputt. Mhm. Und solche Sachen. Also wirklich so banale Gründe gesucht, damit wir wieder zurück in die Gewalt gehen. Was wir natürlich nicht zugelassen haben. Und mein Vater hat dann wirklich verschiedene Leute engagiert, um uns eben uns zu nerven. Und eines Tages ist er dann selber zur Schule meines kleinen Bruders gegangen, zur Grundschule, hat Geschenke dabei gehabt, ist zu ihm gegangen und hat ihn bestochen, mit ihm mitzugehen. Und hier ist ein Geschenke für dich, komm, ich nehme dich mit. Und hat versucht, meinen Bruder zu entführen. Natürlich wurde die Polizei alarmiert und es ist nicht passiert, aber auch eben dazu war mein Vater entstanden und hat auch solche Sachen gemacht.
Das heißt, irgendwann war für euch klar, ihr könnt dort, wo ihr seid, nicht bleiben. Ihr müsst weg. Ihr seid dann weggezogen, richtig?
Ja, ja. Also wir wussten halt, dass wir niemals frei sein könnten in der Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin. Und mussten leider alles und jeden verlassen, den wir lieben gelernt hatten in der Zeit. Und es sind dann, ich bin nach Frankfurt geflüchtet und Mama ist zu einem sicheren Ort geflüchtet, der ein bisschen weiter weg ist von mir, aber ist okay. Und haben uns den Schutz erkämpft, der dann auch leider nicht existiert hat.
Kurze Zwischenfrage noch, wie alt sind deine beiden jüngeren Geschwister zu dem Zeitpunkt?
2021, meine Schwester war 12 und mein kleiner Bruder 9. Und für die war es dann auch okay. Also die haben es dann auch verstanden. Für die war es klar, das ist der einzige Weg der Freiheit.
Du bist, hast ja gerade schon gesagt, nach Frankfurt gegangen, unter anderem auch, um deine Musikkarriere zu beginnen. Aber auch da hast du keine Ruhe vor deinem Vater.
Ja, da hat mich mein Vater tatsächlich aufgesucht. Ich habe da in der Wohnung gelebt und er hat dann 2 Leute engagiert, die dann tagelang Patrouille gefahren sind, mir hinterhergefahren sind, Bilder von mir gemacht haben, Bilder von meiner Wohnung gemacht haben. Und es ging dann wirklich tagelang, dass ich dann auch einen Verfolgungswahn hatte, den er eben ausgelöst hat. Auch nachdem sie dann weg waren, habe ich dann tagelang hinter mir herschauen müssen, Angst haben müssen, irgendwas passiert. Und in der Zeit, bevor wir auch geflüchtet sind, sind wir, auch wenn es, ich weiß nicht, wie legal das ist, wir sind mit Pfefferspray rumgelaufen. Wir mussten mit Pfefferspray rumlaufen aus Angst, irgendwas passiert uns und jederzeit könnte was passieren. Und gerade dann auch in der Zeit, wo ich dachte, okay, Frankfurt, ich habe jetzt die Flucht begangen und ich bin jetzt sicher, wusste ich dann so, okay, scheiße, ich bin nicht mehr sicher. Ich muss jetzt nochmal, ich muss hier Angst haben, in der neuen Stadt. Ich dachte, also das ist so, ich wusste dann ab dem Zeitpunkt dann auch wieder, okay, ich werde nirgendwo sicher sein und mein Vater wird für immer ein Teil von mir sein.
Hast du seit deiner Befreiung oder eurer Befreiung irgendwann nochmal mit deinem Vater gesprochen?
Nee, ich habe gar keinen Kontakt mit meinem Vater gehabt bis zum Zeitpunkt unseres Gerichtsprozesses, der am 8. Januar 2025 begonnen hat. Und da musste ich ihn leider in Freiburg im Landgericht vor die Augen treten. Da musste ich gegen ihn aussagen.
Wie ist das für dich, mit ihm nach 4 Jahren wieder in einem Raum zu sitzen, nach all dem, was er dir, deiner Mutter und deinen Geschwistern angetan hat?
Ich bin ehrlich, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich habe in dem Moment mir gedacht, wie konnte meine Mutter nur mit dem zusammenkommen? Also rein äußerlich, rein objektiv betrachtet, war ich so, oh wow, von dem stamm ich. Also Hilfe. Und ich glaube, ich habe da gecoped, also damit, dass ich glaube, irgendwie Humor war mein Coping-Mechanism. Und dann war ich, also wirklich stand ich da, saß ich dann vor ihm, er saß hier auf der Seite und ich hatte dann so eine Wut, weil ich dann sehen konnte, was für ein eigentlich machtloser Mann das ist.
Ja.
Und wir ihm diese Macht gegeben haben. Beziehungsweise, wir konnten es ja nicht ändern. Also das ist ja, wenn man in der Gewalt lebt, dann kann man sich ja nicht lösen aus dieser Machtkonstellation. Aber in dem Moment dachte ich mir wirklich, das ist doch ein zerbrochener, ekliger Mann, der da vor mir sitzt. So, ist zwar mein Vater und nenne ihn auch Vater, weil, also es gibt viele Leute, die sagen, oh, wieso nennst du ihn nicht Erzeuger? Weil er eben Vater war, der seiner Rolle als Vater nicht gerecht wurde.
Ja.
Und ich sehe ihn an und es war wirklich nur, das war mein erstes Mal, wo ich Gerechtigkeit gespürt habe. Da habe ich gemerkt, okay, wow, ich sitze hier vorne und darf meine Geschichte erzählen und irgendjemand hört es sich an und er kommt hoffentlich in den Knast. War aber leider nicht der Fall.
Das, was du sagst, ist ganz wichtig. Ich glaube, das kann man auf all die Männer übertragen, die ihre Frauen oder die ihre Kinder schlagen. Ihr seid Lappen. Ihr seid keine mächtigen Männer. Ihr seid Lappen. wenn ihr euch nicht anders zu helfen wisst, als Frauen oder Kinder zu schlagen. Aber ich glaube, was du beschreibst, hat natürlich was damit zu tun, dass er diese Macht nicht mehr über euch hat, die er da die ganze Zeit ausgeübt hat, dass ihr euch davon lösen konntet. Aber das Verfahren endet leider nicht so, wie ihr es euch wahrscheinlich gewünscht hättet. Vielleicht erzählst du mal kurz, was das Urteil ist am Ende.
Ja, also wir hatten ganz, ganz viel Hoffnung auf das Urteil. Aber was erwartet man sich, wenn 4 männliche Richter vor uns stehen und über den Fall entscheiden dürfen? Er hat nämlich für über 20 Jahre häusliche Gewalt, sogar genau 20 Jahre, 4 Monate, 19 Tage, also genau 7.445 Tage häusliche Gewalt, hat er nur 4 Jahre Bewährung bekommen. Obwohl die Staatsanwaltschaft für 4 Jahre Haft plädiert hatte und normalerweise in solchen Fällen eigentlich immer mit dem mitgegangen wird, was die Staatsanwaltschaft sagt, haben sich die Richter trotzdem für 4 Jahre Bewährung entschieden und 10.000 Euro Strafe an einen Fonds für sexualisierte Gewalt. Also heißt, um das nochmal klar zu machen, ich rede von über 20 Jahren häuslicher Gewalt. Selbst das hat der Justiz nicht, also war denen egal. Es war der Justiz egal, dass wir von 20 Jahren häuslicher Gewalt sprechen. Die Justiz hat sich nämlich drei Fälle rausgesucht aus unserer Geschichte und es waren 3 sexualisierte Gewaltfälle. Also heißt, ich war nur der Nebenkläger meiner Mutter. Das Kind wurde komplett ignoriert. Die Perspektive des Kindes wurde ignoriert. Die Erfahrung eines Kindes wurde ignoriert, weil sich ja alles verjährt habe.
Ah, okay.
Was ja auch wieder keinen Sinn ergibt, weil wie willst du aus häuslicher Gewalt ausbrechen und ohne Beweise dann? Und die ganzen Erfahrungen, die man gesammelt hat, sind keine Beweise, wenn man nicht durchgehend zum Arzt gegangen ist und jedes blaue Auge dokumentiert hat.
Ja.
Also die Gerechtigkeit war dann doch dann eher ein Trugschluss für mich dann am Ende.
Das heißt, er ist schuldig gesprochen worden für diese 3 Sexualdelikte deiner Mutter. Ist er denn vorbestraft und war er geständig? Weil das hat ja auch was damit zu tun, wie milde so ein Urteil ausfällt. Weil ich finde es wahnsinnig milde.
Er war vorbestraft, ja.
Ja, okay. Weil normalerweise ist das ja was anderes, wenn Leute noch nicht vorbestraft sind. Dann sagt man, okay, erstes Mal, hahaha, so. Und hat er was vor Gericht das zugegeben dann wenigstens oder auch nicht?
Er hat zugegeben. Er hat jegliche Art der Gewalt zugegeben. Krass. War dann egal.
Ja, weil normalerweise sagt man halt, wenn jemand nicht vorbestraft ist und wenn jemand geständig ist, dann wird das strafmildernd verwertet. Aber in dem Fall, ich kann mir vorstellen, dass das Urteil sich für euch richtig, richtig scheiße angefühlt hat, oder?
Ja, mein Vater hat mir mein ganzes Leben genommen. Ich war zu dem Zeitpunkt der Flucht 21 Jahre alt, ungefähr. Ich habe über 20 Jahre lang Gewalt erlebt und ich bin jetzt 25 Jahre alt. Ich habe nur 4 Jahre ein relativ normales Leben. Natürlich nicht frei genug, nicht frei genug von den ganzen Lasten, die auf mir liegen. Er hat mir mein ganzes Leben genommen. Ja. Und dafür darf er 4 Jahre frei rumlaufen und kommt raus, kommt nicht ins Gefängnis. Wo ist die Gerechtigkeit? Wieso kriegen Steuerhinterzieher keine Ahnung wie viele Jahre? Aber jemand, der die Seele eines Menschen zerstört, Tötungsdelikte vorhatte und uns gedroht hat, was soll ich von der Justiz halten?
Ja, ich verstehe es total. Ich frage mich allerdings auch, ob es überhaupt eine Strafe geben kann, die das aufwiegt, was er euch angetan hat. Wahrscheinlich gibt es die gar nicht.
Nee.
Wenn man an Gott glaubt, kann man nur hoffen, dass die Strafe eines Tages kommt, weißt du? So, an einem anderen Ort. Aber ich glaube, es gibt keine Strafe, die das irgendwie wieder gut machen kann.
Ja, ich glaube, auf keinen Fall. Ich glaube, die Gerechtigkeit, die ich mir da rausgezogen habe aus den ganzen Jahren, ist halt eben die, dass ich, ohne dass es makaber klingt, dass ich dankbar bin, dass ich dieses Leben hatte. Ich bin dankbar dafür, dass ich das erlebt habe, weil es aus mir den Mann gemacht hat, der ich heute bin. Und zwar ein Mann, der auf keinen Fall so wie sein Vater sein will, der das absolute Gegenbeispiel seinen Vater hat,
Und dafür bin ich dankbar, auch wenn es vielleicht irgendwo auch makaber klingen mag. Aber und das ist die Gerechtigkeit, die ich mir rausziehen kann. Ich werde niemals wie mein Vater sein. Und die ganzen Lehren, die ich bekommen habe, die werde ich umdrehen und anderen klar machen, dass das nicht die Normalität sein sollte. Und das ist meine Art, also meine Form der Gerechtigkeit.
Und du tust ja wirklich wahnsinnig viel dafür. 2023 ist das, glaube ich, beschließt du zusammen mit deiner Mutter eine Organisation zu gründen. Kolibri heißt die. Was wollt ihr mit Kolibri erreichen?
Unser Ziel war, dass wir aus Schmerz Kunst kreieren, im Sinne von, dass wir irgendwo unsere Geschichte der häuslichen Gewalt erzählen, um eben anderen Betroffenen Mut zu geben, auch ihre Geschichten zu erzählen. Oder eben, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Ich glaube, das ist auch der Punkt, den wir vergessen, der ganz, ganz wichtig ist. Betroffenen muss klar gemacht werden, sie sind nicht alleine. Ich glaube, gäbe es jemanden oder hätte es jemanden gegeben, der mir das sagt durchgehend, hätte ich gewusst, ich bin nicht alleine und ich hätte rauskommen können viel früher. Wir müssen Betroffenen die Perspektive geben der Hoffnung, die Perspektive der Freiheit. Also klar, in unserem Fall gab es diese vollendete Freiheit zwar nicht, aber man kann trotzdem darauf hoffen. Und ich glaube, das ist das, was wir mit Kolibri machen wollen. Wir veranstalten dementsprechend auch verschiedene Veranstaltungen im Raum Frankfurt und laden dann Persönlichkeiten, die man kennt aus dem Netz, MusikerInnen auf unsere Bühnen, die dann eben performen und wie so einen Raum, einen sicheren Raum, einen safer Space kreieren, in dem Betroffene gesehen werden und gleichzeitig nicht Betroffene zuhören können. Und das ist der Sinn und Zweck von Kolibri in Aufklärungsarbeit in Form von Musik und in Form von Kunst. Und kann, also ich bin nur stolz darauf, was Kolibri dann in den letzten 2 Jahren eben alles gemacht hat und was für ein Support wir auch alles bekommen haben und super tolle Persönlichkeiten, die eben auf unseren Bühnen gesprochen haben für Frauenrechte, für Kinderrechte, für Betroffenenrechte. Und das ist das Ziel von Kolibri.
Warum Kolibri? Was bedeutet dir der Name?
Kolibri ist der Lieblingsvogel meiner Mutter gewesen. Und meine Mutter hat damals immer schon den Traum, irgendwas mit einem Kolibri zu machen. Ja. Und dann, als wir dann so die Idee hatten, eine Organisation zu machen, kam ich dann auf die Idee, so Mama, ohne Widerrede, wir nennen diese Organisation Kolibri. Und Kolibri ist deswegen so passend, weil, wenn man sich so ein bisschen reinliest in den Kolibri, der Kolibri ist so ein kleiner Vogel und einer der kraftvollsten und mächtigsten Vögel, die es eigentlich gibt. Der kann im Stehen schweben, kann so nach hinten, also rückwärts, links, rechts und nach vorne fliegen. Und es kann sonst kein anderer Vogel. Und wir dachten uns, okay, egal wie klein wir sind, jeder einzelne Mensch hat eine starke Stimme. Und der Kolibri, der so klein ist und sein Gezwitscher, das so mächtig ist, deine Stimme hat genauso viel Macht. Und das ist so dieses Symbol, das wir uns ausgesucht haben, weil wir alle können was bewirken, egal wer du bist.
Das ist ein sehr schönes und irgendwie sehr passendes Bild. Ihr macht viel Aufklärungsarbeit, ihr schafft das Thema auf die Tagesordnung zu bringen, aber ihr macht auch auf strukturelle Probleme aufmerksam. Also was sind so Mängel, die ihr damals auch aus eurem eigenen Erleben so identifiziert habt, wo sich was ändern muss strukturell?
Also auf jeden Fall muss da eine Sensibilisierung der Polizei stattfinden. Erst als wir in der neuen Location waren, also der sichere Ort meiner Mutter, da hat die Kriminalpolizei wirklich viel Empathie gezeigt. Da wussten sie, was abgeht. Sie wussten, wie sie handeln können. Das muss auch auf die, in Gänsefüßchen, normale Polizei übertragen werden. Also die Polizei braucht Sensibilisierung. Sie müssen viel empathisch da rangehen. Sie müssen da wirklich helfen können. Es darf nicht zu so einem dummen Fehler kommen, in dem ein Polizist, ein Kommissar sagt, Frauenhäuser haben an einem Sonntag geschlossen. Das darf es nicht geben. Es muss auch gesellschaftlich einfach zu dem Punkt kommen, dass wir mehr Zivilcourage zeigen müssen. Wir müssen hinsehen, wir müssen darauf achten, dass unsere MitbürgerInnen sicher genug sind. Wenn wir sowas hören, wenn wir Gewalt hören, müssen wir dazwischen gehen. Und da müssen wir halt wirklich rangehen, indem wir haben so viel Werbung. Wir sehen so viel Werbung. Wieso gibt's keine anti-häusliche Gewaltwerbung?
Ja.
Machen wir doch lieber sowas. Investieren wir in solchen Sachen. Investieren wir in Schulbildung, dass wirklich Kinder von klein auf mitkriegen, dass häusliche Gewalt nicht existieren sollte. Also wir müssen wirklich Tabus brechen. Das sind so unsere Forderungen und gleichzeitig aber auch Frauen, betroffene Frauen müssen sich bei bis zu 16 Stellen selber melden, nachdem sie sich befreien, damit alle 16 Stellen irgendwie miteinander kooperieren, weil alleine eigenständig machen diese Stellen das nicht. Also heißt, du musst Jugendamt, dich bei Jugendamt melden, damit die Stadtverwaltung irgendwas hinkriegt, dies, das und solche Sachen.
Mhm.
Das darf es doch nicht sein. Du machst, du erschwerst ja durch bürokratische Hürden den Betroffenen den Weg zur Freiheit. Und da brauchst du halt einfach ein einheitliches System. Und gleichzeitig will ich gar nicht sagen, dass Kolibri also die krasseste Arbeit macht. Es gibt so viele betroffenen Stellen. Es gibt so viele Organisationen, die das Richtige machen und sich für gegen häusliche Gewalt einsetzen. Mhm. Unser Ziel ist dann eben zu sagen, was ist, wenn wir uns alle zusammentun und gemeinsam gegen dieses Problem kämpfen? Also heißt, irgendwo zusammen am Seil ziehen und für Veränderung sorgen.
Vernetzung, ganz, ganz wichtig. Wie ist heute deine Beziehung zu deiner Mutter und zu deinen Geschwistern?
Die Beziehung zu meiner Familie ist deutlich besser geworden nach der Flucht, hat aber natürlich auch sehr, sehr viel Zeit gebraucht. Ich bin nach Frankfurt gezogen, also heißt weiter weg von meiner Familie. Mhm. Das hat es natürlich auch schwer gemacht. Ich kannte dieses Familienleben dann eben nicht. Und wenn man dann sich zusammengefunden hat, gab es immer wieder Streitigkeiten, Probleme. Wir können uns zum Beispiel bis heute nicht an den Esstisch setzen, weil beim Esstisch wir immer in einen Streit ausbrechen, der so banal ist, der eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil der Esstisch, ich weiß nicht, was es ist, also einen großen Trigger hat bei uns, weil es in der Zeit mit meinem Vater einfach der Fall gewesen ist. Gleichzeitig eben ist der Schmerz, wenn man zurückdenkt an die häusliche Gewalt, so groß noch, dass meine Geschwister und meine Mutter eben diese Gefühle auch immer noch auslösen. Wenn ich sie anschaue, dann sehe ich eben das, was wir erlebt haben. Und es triggert und es tut weh. Aber wir haben irgendwo den Umgang gefunden, dass wir jetzt viel intensiver miteinander sind. Das hat auch wirklich lange gedauert. Und jetzt so seit, glaube ich, einem Jahr reden wir viel, viel intensiver und viel tiefgründiger über die Themen, die uns belastet haben. Und da merkt man auch, wie viel meine Geschwister mitgenommen haben aus dieser Zeit. Mein kleiner Bruder hat PTSD, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Meine Schwester hat mit schweren Depressionen zu kämpfen. Meine Mutter hat mit schweren Depressionen zu kämpfen. Das sind so Sachen so, wir können jetzt endlich darüber reden. Wir sind jetzt wirklich eine Familie. Wir haben Spieleabende, wir lachen. Früher durften wir nicht lachen. Wir durften nicht gemeinsam sein und Spiele spielen und sagen, oh mein Gott, wir leben. Und jetzt leben wir endlich und verbringen so viel Zeit miteinander. Und Mama ist so eine tolle Mama, dass sie uns alles versucht zu ermöglichen, beziehungsweise meinen Geschwistern alles versucht zu ermöglichen. Sei es hier, wir gehen Europapark, dann gehen wir nach Europapark. Ihr wollt dahin, wir machen das. Alles, was wir nicht leben konnten und das Leben, das uns genommen wurde, können wir jetzt endlich leben. Nur leider immer noch mit der Angst, dass mein Vater uns irgendwann finden könnte. Weil er eben zum Beispiel auch beim Gericht ausgesagt hat, dass er die genaue Location meiner Mutter kennt, weiß, wo sie wohnt, welche Wohnung das ist. Und da hängt halt immer noch diese Angst dabei. Aber trotzdem leben wir und versuchen wir zu leben und lassen uns nicht von der Angst kontrollieren.
Das ist wahnsinnig schön zu hören. Ich glaube, es ist noch eine weite Reise für euch, wie du schon gesagt hast. Da ist einfach noch so viel Schmerz und so viel Trauma, was aufgearbeitet werden muss, so viele Wunden. Aber dass ihr zueinander gefunden habt, ist eigentlich das Schönste, was in dieser Geschichte hätte passieren können.
Absolut.
Wenn du heute so zurückblickst auf die 20 Jahre, die du erleben musstest, was möchtest du Menschen mitgeben, die gerade vielleicht diesen Podcast hören und in einer ähnlichen Situation sind wie du damals?
Du bist nicht allein. Du bist niemals alleine. Es gibt immer irgendjemanden, der dir helfen wird. Und ich verspreche, dass ich für immer kämpfen werde, dass kein Kind mehr den Schmerz erleben muss, den ich erlebt habe. Mein Vater hat mir diese 20 Jahre weggenommen, ich krieg sie nicht mehr zurück. Ich habe jetzt ein Leben, das im Schatten sitzt, aber weiß, dass ich mein gesamtes weiteres Leben dafür einsetzen werde, dass ich anderen helfe. Sei es durch meine Musik, sei es durch Kolibri, sei es durch Sprechen über meine Geschichte. Deine Stimme hat Macht. Ja, du bist nicht allein.
Deine Stimme hat auch Macht. Ich glaube, das gibt Leuten ganz, ganz viel, was du machst. Was muss die Gesellschaft tun im Umgang mit häuslicher Gewalt? Was können wir tun?
Ich wünsche mir von der Gesellschaft ein offenes Ohr. Hm. Schau zu, hör zu. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten. Also Betroffene, also die Zahlen steigen zwar immer noch drastisch nach oben, aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten, dass man Leuten aus dieser Situation raushelfen kann. Informiert euch, häusliche Gewalt ist der Krieg in unserer Gesellschaft. Und den dürfen wir nicht vergessen. Und wir kriegen so viel, wir werden so beladen mit Medien, mit Nachrichten. Und schauen wir doch gerade mal einfach an, wie vielen Menschen es hier in Deutschland passiert. Und wenn wir das vor Augen halten, dann vielleicht sind da ein oder andere Menschen da draußen, die sagen, okay, vielleicht suche ich mir paar betroffenen Stellen raus und falls ich irgendjemanden höre, der so betroffen ist, kann ich direkt Hilfe anbieten oder helfen, zuzuhören. Man kann nicht viel machen. Manche Betroffene wollen es nicht zugeben, dass ihnen das passiert. Und ich will auch nicht, dass sich irgendjemand selbst in Gefahr bringt. Da hilft es einfach, auch einfach die Polizei zu rufen. Da gibt es auch vielleicht auch einfach keine andere Lösung. Aber es braucht einfach viel mehr Empathie. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft leider Empathie verlernt.
Ich habe das noch nie öffentlich erzählt, aber ich habe vor, es ist jetzt, glaube ich, schon bestimmt 10 Jahre her, ist eine neue Nachbarin bei uns unter die Wohnung gezogen. Nicht da, wo ich jetzt wohne, wo ich damals gewohnt habe. Junges Mädel, ich würde sagen Mitte 20, und die hatte alleine gewohnt offiziell. Ich habe dann aber auch relativ schnell ihren Freund kennengelernt, der häufig bei ihr zu Besuch war. Und wir haben oben oft gehört, dass es sehr laut wurde, dass er sie angeschrien hat. Und das klang halt auch so, als ob er sie geschlagen hätte. Und ich habe sie mehrfach angesprochen im Flur und habe gesagt, ich höre das, es ist sehr laut bei euch, ist alles in Ordnung, brauchst du jemanden zum Reden? Und sie hat sofort gesagt, nein, es ist alles gut, alles wunderbar. Und er ist mir gegenüber auch einmal sehr aggressiv aufgetreten, aber das spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle. Aber kurz darauf sind die weggezogen oder sie ist weggezogen. Und es beschäftigt mich noch heute, weil ich mich frage, was ist wohl aus ihr geworden? Hätte ich noch was anders tun können? Und ich glaube, wir sind alle nicht perfekt und es gibt da auch nicht den richtigen oder perfekten Weg. Aber halt einfach, wie du schon gesagt hast, Augen und Ohren offen halten hilft, glaube ich. So.
Und halt, also du hast genau das Richtige gemacht. Du hast deine Hilfe angeboten. Du bist nicht dazwischen gegangen. Du hast ihr die Möglichkeit gegeben, jederzeit zu dir zu kommen. Und ich glaube, das müssen wir einfach Leuten wiedergeben.
Ja.
So, seid da, seid Menschen, wie es Margot Friedländer sagen würde. Und das kann man wirklich auf alles beziehen.
Ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze, die jemals gesagt worden sind, weil er so allgemeingültig ist. Seid Menschen. Wenn du heute auf diesen einen Moment zurückblickst, wo du da im Keller sitzt und die Polizei rufst, welches Gefühl löst das in dir aus?
Bin ich seltsam, wenn ich sage Macht? Weil ich weil ich das Spiel umgedreht habe, den Spieß umgedreht habe. Ich habe meinen Vater besiegt. Ich habe das große Monster, das all mein Leben existiert hat, unter meinem Bett, habe ich besiegt. Und es war ein Triumph. Es war viel Freude dabei, auch wenn es mit so viel Angst beladen war. Ich wusste dann, ja, ich kann's. Ich schaff's auch. Ich brauch mich selbst. Ich muss für mich da sein und ich muss was machen. Und das war dann, glaube ich, das Gefühl, das mir dieser Moment eben gegeben hat.
Ich hoffe, du kannst trotz all dieser Schuldgefühle, die du wahrscheinlich immer noch in dir trägst, auch ein bisschen stolz auf dich sein. Für diesen Moment und für all das, was später passiert ist.
Danke dir. Ich hoffe auch.
Letzte Frage. Wie war das für dich, heute mit mir über diesen einen Moment zu sprechen, wo du das erste Mal Macht gespürt hast und den Spieß umgedreht hast?
Ich danke dir erstmal sehr, dass du die Möglichkeit gibst, darüber zu sprechen. Das ist leider nicht so gegeben in der Gesellschaft gerade oder in den Medien. Vielen Dank, dass du auch sehr, sehr liebevolle Fragen gestellt hast und auch liebevoll nachgefragt hast. Das ist genau diese Empathie, die man braucht. Und es tut natürlich weh. Also es tut wie die Hölle weh, darüber zu sprechen, weil es mich immer noch belastet. Gleichzeitig aber weiß ich, dass es sein muss. Ich muss darüber sprechen, damit andere vielleicht das hören und vielleicht ihre Geschichte erzählen. Und genau deswegen mache ich das. Und egal, wie sehr es weh tut, ich muss das durchziehen. Und ich glaube, irgendwo befreit es mich auch jedes Mal zu sprechen darüber. Und ich glaube, auch dieses Gespräch hat mir eine neue Perspektive gegeben, weil du daraus diesen einen Moment gezogen hast. Und du hast recht. Das war dieser eine Moment, der mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und mich zu einem etwas freieren Mann gemacht hat.
Es ist ein schönes Bild, was du gerade gezeichnet hast, dass mit jedem Mal so ein bisschen Schwere von deinen Schultern runterfällt, wenn du darüber sprichst, auch wenn es verständlicherweise wahnsinnig schmerzhaft ist. Deswegen, ich wünsche dir, dass du diesen Weg weitergehst, dass du stolz auf dich sein kannst und dass dir bewusst ist, dass du vielen Menschen mit dem, was du machst, was gibst. Das wollte ich dir zum Ende des Gesprächs auch nochmal sagen.
Danke dir, Philipp.
Danke dir für deine Zeit.
Gleichfalls.
Wenn ihr Batals Arbeit verfolgen wollt oder wenn ihr selbst betroffen seid und Hilfe benötigt, dann schaut unbedingt in die Folgenbeschreibung rein. Wir packen euch da ein paar Links und Tipps rein. Ich hoffe, dass ihr auch aus dieser sehr schweren Folge ein bisschen was mitnehmen konntet. Und ich freue mich natürlich, ich sage es immer wieder, aber es ist wirklich wichtig, wenn ihr eine Bewertung dalasst und diesen Podcast euren Freundinnen und Freunden empfehlt. In 2 Wochen gibt es dann hier die nächste Folge. Tschüss!
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind. Redaktion Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind. Sounddesign und Schnitt Marius Fuchtmann für WeMind.